Dann gehe ich jetzt auch mal auf Record. Du musst dann einmal noch klatschen. Danke sehr, das war ein sehr schöner Dirac-Impuls.
Ja.
Hast du gut so gemacht. Wie
du's wolltest.
Ne? Ja, genau. Ja. Ja, das können wir gleich als Intro-Gag nehmen.
Hallo und willkommen zur 68. Folge Code Culture Podcast. Ich bin der Lukas.
Und ich bin der Markus und wir reden jede Woche einmal neu über News aus der Tech-Bubble und Dinge, die Softwareentwickler interessieren, weil wir sind Softwareentwickler bei der Accenture GmbH. Und ja, das mit der Woche, jede Woche hat es nicht so ganz gestimmt, gell? Wir hatten jetzt eine Woche Pause gemacht, aber das hat gute Gründe, denn ich war gar nicht im Pfaffenhofen und ich hatte ganz viel zu tun am Wochenende. Ich war nämlich bei meiner alten Uni.
Ah, beim berühmt-berüchtigten KIT.
Ja, so heißt es neuerdings. Ich habe ja noch angefangen, auf der Universität Karlsruhe, TH, zu studieren. Und ich habe an KIT die Erstsemester begrüßt. Das war sehr lustig, die alle mal zu sehen. Ich habe so das Gefühl, die werden von Jahr zu Jahr jünger.
Das kann ich mir aber nicht vorstellen, tatsächlich.
Meinst du, das hat damit zu tun, dass ich von Jahr zu Jahr älter werde?
Ja, das ist glaube ich, eher, weil wenn die jedes Jahr jünger werden würden, dann fangen die irgendwann mit 16 an zu studieren. Das wäre schon komisch.
Ja, das ist richtig. Ja gut, also vielleicht liegt es dann doch daran, dass ich älter werde.
Ja, aber dafür siehst du nicht älter aus,
ja,
Markus.
Natürlich, ja, das war jetzt...
Ja. Natürlich, ne?
Das habe ich jetzt hören müssen. Danke, danke, danke. Weil ich war dort und habe Musik gemacht, denn schon seit inzwischen, ich habe mal nachgerechnet, 18 Jahren spiele ich, nee, Moment, vor 18 Jahren habe ich angefangen zu studieren. Dann sind es, lass mich kurz rechnen. Ja, wahrscheinlich so 12, 13 Jahre spiele ich mit meinem Professor in einer Band und wir umrahmen die feierliche Begrüßung der Erstsemester mit lustiger Rock- und Metal-Musik. Und das haben wir auch dieses Jahr gemacht und es hat unglaublich Spaß gemacht. Wir spielen nämlich immer die KIT-Hymne. Es gibt tatsächlich eine Hymne vom KIT. Und wir haben dieses Jahr neue Songs gespielt. Kennst du Wintergatan?
Nö.
Kennst du die Marvel Machine?
Nö.
Dieser Freak, der so eine Maschine gebaut hat, die mit Murmeln, die auf Glockenspiele fallen, Musik macht.
Ah, doch, das kenne ich.
Ja, genau. Und diese Band, die, das ist mega, mega krass, die haben all ihre Songs als Noten und mit Creative Commons veröffentlicht. Und wir haben uns da deren Smash Hit Tornado gekrallt und den mal gespielt. Und noch von Pat Metheny ein, ja, recht chilliges Jazz-Gitarrenlied. Hat alles recht viel Spaß gemacht und ich glaube, die Erstis der Informatik sind jetzt gebührend begrüßt. Und ein kleiner Rant am Rande, also das ist ja ein großer Hörsaal und da passen so 800 Leute rein, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und sie wollten jeden 3G testen und rate mal, wie gut das geklappt hat.
Gar nicht.
Exakt, weil das war wohl die erste Vorlesung dieser Größe, bei der zwei elektronische Lesegeräte zum Einsatz kommen sollten, die das automatisch abgleichen. Nämlich, also der Workflow wäre folgender gewesen, RFID-Studentenkarte auflegen und dann einmalig den QR-Code von der CoughPass-App scannen und dann einwilligen, dass diese Information verknüpft werden kann, sodass man sich praktisch mit seinem Studentenausweis immer 3G ausweisen kann. Mhm. Und also eine halbe Stunde vorher hat nur eines der beiden Lesegeräte funktioniert und als dann der große Schwall kam, hat keines der Lesegeräte mehr funktioniert.
Ha,
und
nice.
Dann war es 5 Minuten nach Vorlesungsbeginn und dann haben sie tatsächlich die Türen aufgemacht. Das fand ich überhaupt nicht gut. Also da fand dann überhaupt kein Check mehr statt. Und ich glaube, das war also zum einen ein Armutszeugnis für ein Institut, welches Technologie im Namen trägt. Und ja, gleichzeitig halt auch ein Scheißsignal. Also, weißt du, so von 100% Absicherung auf 0% Sicherung zu gehen, nur weil irgendwie die Technik nicht funktioniert, da hätte man einen Plan B haben müssen. Das war, ja, fand ich ein bisschen arm.
Ja, da hätten die Software, die deine Studis gemacht haben, benutzen sollen.
Ja, ne? Tatsächlich. Also die hätte wahrscheinlich tatsächlich auch funktioniert. Wobei kann man sich jetzt natürlich nachträglich aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, es lag tatsächlich an der Hardware. Also die Hardware hatte wohl gebuggt.
Naja, so ist es manchmal, ne?
Ja. Wie war es denn heute bei deiner sportlichen Veranstaltung?
Ja, ich war auf dem Stadtlauf 2021 hier in Pfaffenhofen. Deswegen gibt's auch die Folge quasi remote. Also ich bin nicht bei Markus im Office.
Weil du kannst nicht mehr laufen.
Zu Hause. Genau, ich kann nämlich nicht mehr laufen. Ich habe jetzt auch direkt mich hingelegt, nachdem ich nach Hause gekommen bin. Hab hier fast noch unser Treffen verpennt. Und ja, ich bin ziemlich tot gewesen.
Und du hast echt gut abgeschnitten. Also du hast mir ja die Ergebnisliste geschickt. Die wichtige Frage ist, waren wir als Excentra schneller als die Kollegen von dem Ingenieursbüro über uns?
Das weiß ich gar nicht. Die habe ich gar nicht gesehen.
Ja, dann waren die bestimmt mega schlecht. Also schau da vielleicht nochmal nach, ob unter den ersten 30, weil das wäre natürlich der absolute Triumph. Und du bist tatsächlich der Beste unserer Firma, kann das sein?
Ja, genau.
Also
ich bin der Beste von der Firma, aber...
Wie viele Kilometer waren es denn?
Ja, nur 5 Kilometer. Also es war jetzt auch nicht die volle Breitseite mit 10. Die hätte ich auch nicht gepackt. Ich habe nämlich auch nicht trainiert davor, was vielleicht auch ein Fehler war. Aber ja, ich bin 27. von den Herren in der 5-Kilometer-Kategorie von 36 mit 28,48
als Zeit. Ja, das ist eine sehr gute Zeit tatsächlich. Wie funktioniert das denn technisch? Also kriegt ihr da so einen Transponder an den Arm oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, wir kriegen die Startlaufnummer, hat hinten so einen Chip oder so dran. Ich weiß tatsächlich nicht genau, wie das funktioniert, vor allem, weil es auch sehr akkurat ist. Also du gehst da wirklich drüber und auch wenn da Hunderte gleichzeitig drüber gehen, kann der dieses Signal genau noch tracken und sagen, okay, der ist jetzt über die Ziellinie.
Gibt es einen Startschuss und dann läuft die Zeit und alle laufen gleichzeitig los oder ist es
Bauchwand? Nee, es läuft quasi, es gibt einen Startschuss, aber der ist, glaube ich, egal. Sobald du das erste Mal übers Ziel gehst, ab da zählt dann deine Zeit.
Verstehe, also es ist letzten Endes ein Rundlauf und oder wie viele Runden? Gab es Runden oder?
Ja, genau, es gab Runden, also eine Runde ist 2,5 Kilometer. Mhm. Es gab nämlich noch einen kleineren Lauf, das war der Jugendlauf. Das war dann genau nur eine Runde. Und du kannst aber auch dann den 5-Kilometer-Lauf machen, das sind dann 2 Runden logischerweise, oder den 10-Kilometer, das wären dann 4 Runden.
Verstehe, das heißt, die einzelnen Läufe sind auch parallel und auf derselben Strecke.
Es gibt davor noch ein paar für die Kinder, also so ein paar mega einfache, irgendwie, was weiß ich, 400 Meter oder 800 Meter oder so, für die noch jüngeren Kinder, eine Stunde davor, aber um 13 Uhr gehen dann quasi, das Richtige geht dann da erst los.
Ja, cool. Dann Glückwunsch zu dem guten Abschneiden.
Dankeschön. Ich bin auch etwas überrascht, dass ich das geschafft habe. Ich hätte auch vermutet, dass ich einfach irgendwann zusammenkipp und gar nichts mehr und dann irgendwie nicht fertig werde. Aber ich bin froh, dass ich es geschafft habe, die 5 Kilometer.
Sehr gut. Wie viele Teilnehmer waren es denn beim 5-Kilometer-Lauf? Weißt du das?
Boah, nee, ich weiß es nicht. Aber ich vermute mal so, also bei den Männern 36. Okay. Und bei den Frauen, ja, ich werde mal was in der gleichen Kategorie so vermuten, so 40 oder so. Ich kann rein theoretisch kurz nachgucken.
Ja, aber so die Größenordnung genügt ja schon. Also es war jetzt nicht irgendwie so ein 1000-Mann-Lauf, sondern schon eher.
Ja, in der 5-Kilometer-Kategorie. Es waren, ich glaube, sie haben es am Anfang gesagt, 700 angemeldet. Mhm. Und genau, ich glaube, 10 Kilometer haben einfach deutlich mehr Leute gemacht.
Verstehe, ja.
Genau, es gibt 38 Frauen waren es bei 5 Kilometer.
Verstehe, okay. Ah, man kann jetzt tatsächlich auch auf zeitgemäß info kann man sich die Ergebnisse anschauen.
Genau. Live so mäßig. Ne? Also das war auch direkt, nachdem wir fertig waren, war das direkt available. Also die Ergebnisse waren direkt da.
Krass. Ja, cool.
Ja, es war, also ich war auch erstaunt tatsächlich.
Ja, und das scheint ziemlich gut automatisiert zu sein. Also da hat die Digitalisierung ja offensichtlich funktioniert.
Was auch nice war, für die Läufer gab es dann kostenlos Getränke und so Dinger vom Hip, so diese Brei-Dinger, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber, weißt du, die kannst du dann so rausziehen.
So Bowls oder so, ja, verstehe,
nee,
so Smoothies.
Ja, so mäßig, genau sowas. Und auch Obst gab's, also Verpflegung war da genügend und alles halt auch kostenlos. Das fand ich schon sehr cool.
Ja, cool. Wirst du wieder dran teilnehmen?
Ja, ich habe leider mit unserem Chef eine Wette oder abgemacht, dass er, wenn er die 10 Kilometer nächstes Jahr macht, mache ich die auch. Und ich glaube, das war ein Fehler.
Also gemessen an dem, was ich immer an Apple Fitness Notifications von ihm kriege, ist er schon gut am Trainieren.
Ja, ich möchte da nicht weiter einen Kommentar drüber verlieren. Wir haben ein bisschen geredet und er meinte was, wo ich auch gedacht habe, oh, das ist nicht so gut. Aber da sprichst du ihn mal lieber persönlich drauf an. Ich will jetzt hier nichts leaken.
Gut, gut, gut. Dann bin ich mal gespannt, ob du nächstes Jahr dann ganz erfolgreich die 10 Kilometer laufen wirst.
Ja, mal gucken.
Dann das nächste Thema, was wir gemacht haben. Ich habe eigentlich nichts gemacht, ich habe einfach nur gewartet, nämlich bis das Paper, dessen Co-Autor ich war, veröffentlicht wurde. Und das ist jetzt letzte Woche tatsächlich veröffentlicht worden. Und da freue ich mich. Das ist tatsächlich mein erstes halbwegs amtliches wissenschaftliches Paper. Ist jetzt online bei Elsevier und bei ResearchGate und wo man es überall haben kann. Und da geht es um eine Referenzarchitektur für eine prozessgesteuerte Anwendung auf BPMN-Basis im Kontext von Robotik.
Ah.
Nice, oder? Also.
Ja, mega. Ich habe das natürlich schon durchgelesen.
Ja, und auch Feedback gegeben. Ja. Und genau, ja, also ja. Hauptautor ist Dr. Eike Schäffer. Guter Mann vom FAPSV. Ich glaube, der ist jetzt gar nicht mehr ein Startup gegründet. Unter der Fuchtel von Professor Jörg Franke und ich, Volker Stiel, einige vom FAPS-Institut und Matusch von Flowable, dieser Process Engine, waren als Co-Autor mit daran beteiligt. Schaut es euch mal an, ich habe den Link in den Shownotes, wer sich dafür interessiert, hat auch ein paar schöne Bildchen drin, so Softwarearchitektur, prozessgesteuerte Anwendungen, auf jeden Fall ein interessanter Read, finde ich zumindest.
Ja, gönnt euch das.
Ja, ruhig mal lesen.
Und du hast dir noch was gegönnt?
Ja, ich habe mir auch noch was gegönnt und zwar, ja, es war schon ein bisschen teuer und so, aber...
So ein Guilty Pleasure.
Guilty Pleasure, ja, Kauf. Es ist schon, naja, also ich sage erstmal, was es ist. Es gibt ja so Vintage Synthesizer, sowas wie ein DX7 oder wie ein Minimoog oder wie eine Farfisa, diese alten Orgel, eine B3, also Vintage-Tasteninstrumente. Und da gibt es eine Firma, die echt endgeil nachgebaut hat. Und diese Firma heißt Arturia.
Aber softwaretechnisch.
Softwaretechnisch, ne? Genau. Also die sind nicht gesampled. Also man kann die natürlich auch samplen. Das macht Arturia nur in ganz wenigen Fällen. Das meiste ist physikalisch neu modelliert in Software. Das heißt, die sind dann komplett parametrisiert über Software-Algorithmen, die dann die analoge Funktionsweise nachbilden. Und es gibt diese Arturia Vintage Collection, also jeder dieser Synthesizer kostet normalerweise 150 Euro. Und es gibt so an die 20 bis 30.
Uff.
Ja, du merkst schon, welche Bereiche es geht, ja.
Ja, genau.
Und es gibt alle zusammen für den unschlagbaren Preis von 600 Euro. Und dann hatte ich ein Angebot gesehen auf Plug-in Boutique, welches offensichtlich ein Fehler war, nämlich 50% Rabatt auf alle Produkte von Arturia. So, und ich wollte das dann shoppen und habe auf den Banner geklickt und dann hieß es, this deal is invalid.
Okay.
Ja, uiuiui. Und dann habe ich dort einen Sofortantrag gemacht, hey, ist da ein Link kaputt, was ist denn da kaputt? Also 50% auf 600 Euro würde bedeuten, ohne Steuer, weil ich bin ja vorsteuerabzugsberechtigt, also so irgendwie so 250 Euro. Und das wäre halt schon geil gewesen. Und dann rufe ich dort an oder schicke eine Mail hin mit deren Supportsystem und die sagen dann, ja, war ein Fehler, aber trotzdem hast du hier einen 50% Gutschein für dich individuell und ganz allein.
Was? Okay.
Ja, also das unglaublich, ist unglaublich guter Software Support Service. Hey, sorry, my bad, wir haben es verbockt, war falsch ausgewiesen, war falsch in der Werbung, aber hier hast du einen Gutschein. Und ja, also dann war es mir eigentlich relativ klar, dass ich mir dann die 30 Synthesizer kaufe, zumal ich mir ohnehin schon einen für 150 Euro kaufen wollte. Also da dann nochmal 100 draufzulegen und 29 weitere zu kriegen, war es dann gut genug. Und ich muss echt sagen, es ist unglaublich beeindruckend. Also schade, dass du nicht da bist. Nächste Woche können wir vielleicht mal reinhören. Das ist auch so als aus einer Softwareentwicklerperspektive heraus unglaublich beeindruckend. Also wie unglaublich präzise und wie unglaublich geil diese UIs gemacht sind und wie kompromisslos. Also das ist einfach eine User Experience und eine perfekt, ja nahezu perfekt entwickelte Software. Das macht unglaublich Spaß, diese Dinger zu verwenden und extrem beeindruckend tatsächlich. Also ich habe jetzt Mellotron und mal den Minimoog und den DX7 mal ausprobiert und jedes Preset endgeil und es ist halt echt, es fühlt sich auch wirklich analog an und nicht irgendwie gesampelt und es macht unglaublich viel Spaß.
Was ich mich manchmal frage ist, du hast so viele Packs und so viele Instrumente da, softwaretechnisch und so viel einfach insgesamt. Ich frage mich, wie viel Prozent du davon wirklich benutzt hast bisher? In einem Projekt.
Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Also wenn ich jetzt tatsächlich nur sage, ob ich von jedem von den großen Überschriften, ja, da habe ich schon jedes genutzt. Also natürlich habe ich von Slate schon mal genutzt und natürlich habe ich von Arturia jetzt die Synths auch gleich heute in dem Projekt verwendet. Und natürlich nutze ich von Sounds Online die neuen Opus Samples. Es ist halt, also was halt immer so ein Thema ist, ist dieses Upselling. Also vielleicht bräuchte ich von Native Instruments nicht alle Samples, aber halt genau so viele, dass es sich lohnt, den Upsell zu machen.
Ja,
verstehst du, was ich meine? Also du würdest, ich würde jetzt wahrscheinlich mir, was würde ich mir kaufen? Wahrscheinlich von Native Instruments so Raum und Noir und vermutlich noch den Guitar X6. Und vielleicht noch links und rechts ein paar symphonische Samples und dann landet man halt relativ schnell, wenn man die aufaddiert, im Bereich so 600, 700 Euro. Und dann lohnt sich der Upsell auf das Komplettpaket. Und ich glaube, das ist eher so der Grund, warum dann ziemlich viel auf der Festplatte rumgammelt, was man nicht braucht. Also ja, was nutze ich nicht? So Bläser-Samples zum Beispiel nutze ich überhaupt nicht oder alles, was irgendwie so in den Soul-Funk-Richtung geht. Noch nie verwendet, es liegt halt rum, weil es Teil von einem Package ist, aber bewusst gekauft habe ich die nicht.
Ja, okay.
Und es gibt tatsächlich Komponisten, also ich schaue ab und zu mal auf YouTube wie Hans Zimmer oder Junkie XL, die ihr Cubase bedienen und das ist unglaublich, also wenn man halt, wenn Geld keine Rolle spielt, dann haben die halt Templates, in denen alle VST-Instrumente, die halt haben, vom Start weggeladen sind.
Oh, okay, krass.
Und das ist dann natürlich auch unglaublich inspirativ. Das heißt, du sagst jetzt, hey, ich brauche jetzt irgendwie einen krassen Bass-Synthesizer und dann scrollst du halt in deiner ewig langen Liste von Tracks rum und fängst an, mit diesem Bass-Synthesizer rum zu experimentieren und der ist dann schon geladen und da. Ja. Alles kann man natürlich nur machen, wenn man irgendwie nebendran das Rechenzentrum stehen hat mit irgendwie 10, 20 und es sind tatsächlich dann 10 bis 20 zusätzlichen Rechner mit den besten CPUs, die dann als VSD-Hosts laufen. Das kann man sich als Hobbymusiker natürlich nicht leisten.
Yep.
Ja, kommen wir zu den News. Wir haben tatsächlich heute mal wieder. Ach, jetzt habe ich wieder gemutet. Das hier sind die News. Wir haben heute tatsächlich mal wieder so eine Folge, wo wir kein Thema der Woche haben, weil es gibt große News. Wir haben nämlich die Apple Keynote komplett verschwitzt, weil ich hier am KIT war und dann auch noch auf einer Geschäftsreise. Deswegen machen wir heute als Thema der Woche so ein bisschen die Nachlese von der Apple Keynote. Können wir jetzt natürlich auch mit Benchmarks und weiteren Pressestimmen mit ausstaffieren. Ich möchte jetzt allerdings erstmal über News aus dem Web reden, weil Facebook meint tatsächlich ernst mit den Podcasts. Hast du das gesehen?
Ja. Nee, habe ich nicht gesehen. Facebook interessiert mich auch relativ wenig. Aber was gibt es denn da Neues?
Ja, also Neues definitiv, dass es in der Facebook-App jetzt Podcasts gibt. Und die User Experience, also es gibt erstmal sowas Ähnliches wie Clubhouse, also so Live-Podcasts, aber auch aufgenommene Podcasts. Und was die User Experience ist, ist, dass dann halt in der Facebook-App unten so ein Mini-Player ist und du dann halt weiterhin auf Facebook scrollen kannst, während du so einen Clubhouse-Klon oder einen Podcast hörst. So sollte das funktionieren, zumindest in den USA, wo es jetzt ausgerollt ist.
Okay.
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ich glaube, das ist so ein verzweifelter Versuch, die Leute noch auf dieser Plattform zu halten. Letzten Endes ist Facebook tot. Und ich habe es nicht als News drin, aber es hat sich ja letzte Woche schon über Whistleblower oder über Informanten abgezeichnet, dass Facebook auch den Namen ändern wird am Montag. Ja. Also so morgen.
Google.
Genau, Google zu Alphabet.
Also nicht Facebook selber, aber die Company, die dahinter steht.
Ja, genau. Also die Facebook-Plattform wird nach wie vor Facebook heißen, aber die Company, die dahinter steht, die dann letzten Endes auch WhatsApp oder Instagram betreibt, soll anders heißen. Ja. Und das wird morgen auf einer Konferenz dann vermutlich veröffentlicht, da bin ich mal sehr gespannt.
Ja, das dient dann einem Imagewechsel, genauso wie bei Google das mit Alphabet, die das gemacht haben. Mal gucken, ob es was bewirkt, ich weiß ja nicht.
Ja, ich bin mir da auch nicht sicher.
Ja.
Die zweite Geschichte, die Facebook eingeführt hat mit Instagram, ist jetzt tatsächlich, dass es für Teenager den einen soften Block gibt für Instagram, das Take-a-Break-Feature. Da wird einem wohl bei übermäßigem Konsum von Instagram angezeigt, dass man doch mal bitte pausieren soll.
Und dann kann man das wegklicken und macht einfach weiter.
Genau. Ja.
Ich find die Idee auf jeden Fall ganz cool, weil das ist ein großes Thema in der heutigen Jugend, Social Media. Und ja, Gedanke ist ganz cool, aber wenn man sagt irgendwie, das macht dann eh keiner, weiß ich nicht, wie effektiv sowas ist.
Vielleicht, es ist halbherzig, glaube ich. Also sind wir uns mal ehrlich, Facebook bzw. Instagram macht halt am meisten Geld, je mehr Leute die Ads sehen. Und es kommt für mich ein bisschen halbherzig vor. Ich glaube, da müsste vielleicht sowas wie iOS selbst, gibt es ja schon die Kindersicherung und die Analyse des Konsums von Apps. Ich denke, auf der Ebene sollte man das ansetzen. Ich glaube nicht, dass innerhalb von einer App sowas sinnvoll ist.
Ja, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht ist es auch der richtige Schritt, weil man sagt, ich möchte vielleicht Instagram restricten, weil das halt ja toxisch sein kann und dies und jenes. Und dann geht man halt auf irgendwie eine andere Plattform, die besser ist oder die nicht so schlecht für die Jugend ist. Ich weiß
ja,
nicht.
Also die Idee wäre ja, dass man tatsächlich sagt, ich habe vielleicht ein Social-Media-Budget von maximal einer Stunde am Tag. Und das wird dann halt von iOS ausgesteuert. Das fände ich eigentlich angenehmer, glaube ich.
Ja, richtig. Weil dann sagt er halt irgendwie, ja, Instagram geht nicht, dann gehe ich auf Tumblr oder so.
Genau, oder auf MySpace. StudiVZ.
Ja, genau. Ey, aber MySpace, gibt's das noch?
Ja, ich glaube, es gibt's noch. Also, ich denke schon, dass...
Ja, tatsächlich.
Dass es da noch, Dinge gibt.
Interessant.
Ich glaube, das ist eher so eine News-Plattform geworden, kann das sein?
Ja, das sieht so aus, tatsächlich. Die sieht auch ziemlich kacke aus, die Seite.
Ja, tatsächlich. Naja. Also, gut. Kommen wir zu was nicht kacke aussieht, nämlich Notion. Notion wurde bewertet, von wem auch immer, keine Ahnung, wer Startups bewertet, 10 Milliarden.
Oh.
Das ist okay. Eine Ansage. Also nochmal.
Das ist auf jeden Fall heftig.
Nochmal zum Vergleich. Facebook hat beim Börsengang 30 Milliarden Valuation bekommen. Das heißt, Notion steht jetzt gerade schon auf einem Drittel von Facebook.
Heiliger.
Also da scheint sich, glaube ich, ich denke auch getrieben durch die Pandemie, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es da jetzt noch andere Punkte gab. Ich glaube einfach, die Leute haben jetzt durch die Remote Work angefangen, halt gescheit irgendwelche Wiki-Systeme zu nutzen und da ist Notion jetzt halt ziemlich vorne dran.
Ja. Ja.
Also 10 Milliarden ist eine Ansage. Ich glaube da, Notion wird nicht mehr so schnell von der Bildfläche verschwinden mit diesem Wert.
Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Mal gucken, ob sie irgendwann Anmeldungen richtig hinkriegen und sie mich nicht mehr ausloggen.
Ja, tatsächlich. Also da muss ich jetzt wirklich sagen, ich hatte den Bug jetzt auch schon die letzten Wochen und es nervt. Also wenn man dann wirklich im Supermarkt steht und man ist angewiesen auf seine Effing Einkaufsliste und die kommt nicht, weil man sich irgendwie einloggen muss und dann schickt ja Notion immer diese Magic Links und diese Einmalpasswörter, es gibt ja überhaupt keine gescheite Passwortanmeldung, das ist schon ein bisschen nervig.
Ja, genau, das, was ich schon die ganze Zeit predige. Weiß ich nicht, ob sie das irgendwann mal nochmal hinkriegen. Ich meine, in jeder anderen Anwendung funktioniert das ja. Keine Ahnung. Das funktioniert ja sogar in Webseiten. Also wenn ich auf Twitter gehe, dann bin ich da immer eingeloggt.
Ja.
So, what the fuck? Warum kriegt es dann eine Standalone-Application nicht hin?
Mhm.
Verstehe ich nicht. Naja, müssen sie mal sich angucken.
Dann möchte ich noch auf eine lustige Sache eingehen, die mal wieder sehr gut zu Deutschland passt. Es gibt Bibliotheken. Was sind denn Bibliotheken? Bibliotheken waren früher Institutionen, da geht man hin und kann dann Bücher ausleihen.
Ja.
So, und jetzt gibt es ein Problem, weil diese Bibliotheken sind irrelevant geworden. Warum? Weil die meisten Informationen gibt es öffentlich verfügbar im Internet und viele Leute lesen Bücher auf einem E-Book-Reader.
Ja.
Und was möchte jetzt der Bibliotheksverband? Er möchte E-Books verleihen. Und wie sollen die funktionieren?
Weiß ich
nicht. Die funktionieren so. Eine Bibliothek hat die E-Books im Inventar und es kann immer nur eine Person dieses E-Book ausleihen mit einer festen Leihfrist. Und bevor ein anderer dieses Buch ausleihen kann, muss es der Ausleihende zurückgeben. Das ist doch schön, ja. Oder?
Digitale Verknappung, ne?
Digitale Verknappung, genau. Also was schon immer das Problem war mit Büchern, nämlich dass sie nicht geteilt werden können, möchte man jetzt auch digital haben.
Yeah. What the fuck? Das ist doch so dumm.
Natürlich ist es dumm.
Das ist die NFT-isierung der Bücher oder was mäßig. Bloß, dass du nicht sagst, du kaufst dir das Buch einmalig, sondern du sagst, ich leihe das Buch und gebe das dann wieder zurück.
Hä? Ja, das funktioniert nicht. Also ich kann auch verstehen, dass es Probleme gibt mit den, mit letzten Endes, also letzten Endes bekommen die Verlage mehr Geld für ein Buch, das in der Bibliothek steht, das ist klar. Aber warum muss man jetzt nur, weil das System, mit dem die VG Wort vergütet wird, auf Einzelexemplaren basiert, warum muss man dann die Vorteile der Digitalisierung komplett wieder auslöschen? Ich verstehe es nicht.
Verstehe ich auch nicht.
Also gab einen Streit, ich pack da mal einen lustigen Tweet von dem werten Herrn Sixtus und eine Analyse von T3N hintendran. Das ist schon ein kleiner Aufreger und glaube ich ein ganz guter Marker, wie es um die Digitalisierung in Deutschland steht.
Ja.
Oh nein, wir können E-Books nicht mehr ausleihen. Lasst uns die E-Books verknappen.
Ja, es ist echt, echt dumm.
Auch dumm sind, Statuen und Kunstwerke im Kunstmuseum von Wien. Und das Problem von diesem Kunstmuseum ist, dass dort viele Aktgemälde und nackte Statuen drinstehen. Und die wurden jetzt von den ganzen sozialen Medien runtergeschmissen, weil sie regelmäßig Aktbilder und also gemalte Aktbilder und modellierte Statuen gepostet haben, Bilder davon. Und jetzt haben sie einen OnlyFans gemacht. Bist du schon Abonnent?
Nee, bin ich noch nicht. Aber ich finde das lustig, dass die halt, also das ist insgesamt sehr interessant, weil wenn ich jetzt sage, ist denn die Ausstellung ab 18?
Nee, natürlich nicht. Also wenn ich jetzt auch dran denke, was die Erwin-Olaf-Ausstellung da gezeigt hat, da sind Kinder dann rumgesprungen. Also das ist
komplett weg.
Nee, du bist nicht weg. Hallo? Ich hatte mich gemutet. Hallo? Ich bitte um Verzeihung.
Okay, gut. Ich dachte schon, warum bin ich denn jetzt weg? Der Buffer ist doch gar nicht so hoch.
Ja. Genau, also Ich wiederhole nochmal. Also wenn ich jetzt dran denke, was der Erwin-Olaf-Ausstellung in München alles gezeigt hat, da sind irgendwelche 10-jährigen Kinder drin rumgesprungen. Also offensichtlich werden Ausstellungen nicht altersbeschränkt, was, glaube ich, bei einer Statue aus dem frühen, das griechischen, sonst was, auch überhaupt keinen Sinn macht.
Ja, eben. Das ist halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo man da halt die Grenze zieht oder ob man da eine Grenze ziehen muss, dass man die dann von TikTok verbannt. Aber allein das ist halt schon so lustig, dass sie dann sagen, okay, dann machen wir halt einen OnlyFans auf.
Mit Kunst.
Das finde ich halt schon geil. Vor allem können die ja jetzt so, weißt du, typischer OnlyFans-Taktik ist ja dann, die ganzen Abonnenten immer zuzumüllen mit irgendwelchen Angeboten, weißt du?
Ja, genau, das können sie jetzt auch machen.
Hier, kauf das 5-Minuten-Video, wie wir durch die Ausstellung laufen für dich. Und dann gibt's auch so, kannst du auch so Videos requesten, weißt du? So spezielle, die du gerne sehen würdest in dem Museum.
Ja, ich bin mal gespannt, vielleicht klicke ich drauf auf Follow und schau mal, was dann passiert. Sehr bezeichnend. Facebook möchte sich rebranden, haben wir schon gesagt. Links sind in den Shownotes. Dann lass uns jetzt weitergehen zu den Apps. Unser allerliebster Passwortmanager 1Password, also 1Password, hat jetzt ein Feature, mit dem man Passwörter teilen kann. Und wir haben es gerade vorhin ausprobiert und es ist scheiße.
Ja, es ist nicht so geil, wie wir uns das vorgestellt hatten. Was halt jetzt geil gewesen wäre, wenn ich gesagt hätte, okay, der Markus kann mir in mein 1Password-Tresor oder so, oder in einen speziellen Tresor Shared With You oder so, kann er mir reinpacken seine Passwörter, die er auch gespeichert hat. Und dann sehe ich die in meinem 1Password. Das wäre halt mega geil gewesen. Ja,
ähnlich wie der Passbolt in unserer Firma. Also wir nutzen ein Open-Source-Produkt, welches auf einem privaten Webserver läuft, mit dem wir irgendwelche Credentials teilen, Tokens, AP-Links und so weiter. Und das funktioniert genauso. Das heißt, ich kann dann sagen, ich möchte dieses Passwort mit dem Lukas teilen, weil er auch mal root werden muss auf diesem Server. Und das geht relativ gut und das funktioniert aber überhaupt nicht. Also ich habe jetzt wohl einen Link generiert und jeder, der diesen Link hat, kann dann das Passwort sehen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Also
Nee. Es geht so, dass du kannst mir einen Link schicken und kannst sagen, welche E-Mails da drauf zugreifen können. Dann musst du auf dem Link deine E-Mail eingeben. Dann wird dir ein One-Time-Kennwort quasi geschickt, also so ein Zahlencode an deine E-Mail. Die musst du dann bestätigen und dann kannst du dir das Passwort angucken.
Okay, also es hat dann doch nochmal ein E-Mail-Gate dazwischen.
Genau.
Okay, ja, ist glaube ich ganz in Ordnung, wenn man, mit irgendwelchen Leuten, die keinen Passwortmanager haben, was teilen möchte. Aber so wirklich, wirklich super ist es.
Was ich sehr stark finde, ist natürlich, du kannst auch die One-Time-Passwörter, also Zwei-Faktor-Authentifizierung, ist dann auch mit dabei.
Ach, das ist auch mit, das ist, na, da, mhm, das ist natürlich, das ist halt ein schon Vorteil. Geil.
Weil dann kann ich nämlich sagen, du hast mir jetzt die Sachen zu Envato irgendwie geshared. Und da, wenn ich mich anmelde, hast du Two-Factor eingerichtet, was ja voll gut ist. Jetzt kann ich aber sagen, wenn du mir das teilst, kann ich einfach auf den Link gehen und tatsächlich alle Informationen, die ich brauche, da reinpacken. Direkt in die
Anmeldemaske. Ja, das ist cool. Also gerade mit dem Start-Secret von dem Two-Factor ist natürlich mega, mega cool. Gerade unser Anwendungsfall, wenn man gemeinsam an einem Projekt arbeitet, Envato, Credentials oder sowas zu teilen, ist ja super.
Ja, und das finde ich halt ganz okay, aber ich sag, ey, wenn ihr schon die Möglichkeit habt, irgendwie interconnecten in 1Password, dann wäre das doch noch ein weiterer Grund zu sagen, okay, der shared die ganze Zeit Passwörter mit mir, ich will nicht die ganze Zeit auf den Link jedes Mal mit meiner E-Mail da rein, sondern ich kann das direkt in meinen Tresor importieren.
Ja, aber das ist ja der Upsell-Value für den Family- und Teams-Plan.
Ja, aber überhaupt Leute in 1Password zu kriegen, ist vielleicht eine ganz gute Strategie, anstatt zu sagen, okay, für die bestehenden Kunden, wir verarschen die jetzt erstmal, indem die da nicht drauf können. Finde ich irgendwie, weiß ich nicht, finde ich halt dumm.
Ja.
Ich hole mir halt kein Family, um mit dir jetzt, wir sind halt keine Family.
Ja, genau, also insbesondere möchte ich nicht dein 1Password bezahlen, weil das wäre es ja dann, also Teams eben. Und Family funktioniert ja über eine Kreditkarte und das ist ja überhaupt nicht das, was man will.
Aber wenn du willst, kannst du natürlich mein 1Password
bezahlen. Nee, das also, möchte ich
nicht. Hätte ich jetzt nichts dagegen.
Also. Nee, möchte ich nicht. Weil dein ganzes Geld ist ja bei der Volksbank und die haben eine neue App.
Was eine schlechte Überleitung.
War schon ziemlich schlecht. Wie ist sie denn, die neue App?
Ich habe mich noch nicht angemeldet. Ich habe sie erst vorhin gedownloadet. Es sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt muss man hier ein eigenes Passwort einrichten.
Also die Freunde von mir haben damit gearbeitet. Grüße gehen raus. Ich habe sie aber auch noch nicht gesehen.
Ich probiere es jetzt gleich mal aus.
Ja, probier's mal aus. Ist halt wahrscheinlich eine Banking-App. Also ich erwarte mir davon ja, jetzt genau. Keine. Also
die alte war ganz in Ordnung, sag ich mal. Aber jetzt nichts Spektakuläres, wo ich sage, okay, das ist jetzt das Geilste ever oder so.
Ja, dann, Sparkasse und Volksbank sind jetzt nicht wirklich Bleeding Edge, aber schon mal eine News wert, wenn die Volks- und Raiffeisenbanken jetzt komplett ihre mobilen Apps mal auf den Kopf stellen und neu machen. Was auch auf den Kopf gestellt wurde, eigentlich eine ziemliche Big News, Google hat die Preise gesenkt für die, und jetzt muss man vorsichtig sein, von was genau, für die Subscriptions innerhalb von Apps auf Android. Also okay. du erinnerst dich an unseren großen Rant, dass Apple immer 30% möchte. Das gilt ja auch für In-App-Purchases, insbesondere für Abos, also Subscriptions.
Ja, genau.
Also wenn ich mein Geschäftsmodell jetzt so aufbaue, dass ich innerhalb einer App einen jährlichen Beitrag möchte, um die App zu benutzen, zum Beispiel wie bei Hey.com oder meinetwegen auch wie bei Netflix, dann hat Google jetzt diese Abgaben von 30% auf 15% gesenkt. Und das ist schon ordentlich. Ja, es gibt massiv viele Ausnahmen. Es gibt unter anderem die Ausnahme für Games. Also wenn man dann doch irgendwelche Juwelen oder Schatztruhen kauft, sind es immer noch 30%. Allerdings ist es jetzt, glaube ich, für Netflix und Spotify nicht mehr ganz so stressig. Also ich glaube, die sind jetzt schon hart am Rechnen, ob es sich vielleicht dann doch lohnt, wieder über die Google-Plattform die Bezahlung zu machen, weil letzten Endes kostet ja jede Kreditkartentransaktion ein gewisses Geld, sicherlich nicht 15%. Mit der Bequemlichkeit, die Google dann jetzt allerdings bietet, ist das vielleicht ein ganz gutes Argument und ich glaube, App muss nachziehen.
Ja, ich denke auch, also wenn da, das ist auf jeden Fall halt eine Ansage, ne?
John Gruber hat in seinem Podcast die schöne Theorie aufgestellt, dass das so ein leicht abgekartetes Spiel ist, also dass Apple jetzt einfach sagen kann, hey, schaut mal, wir müssen nachziehen, liebe Wettbewerbsüberwachungsinstitutionen in den USA, schau mal, wir ziehen jetzt nach, wir gehen auch auf 15% runter, lass uns mal in Ruhe mit den Gerichtsverfahren. Weiß ich nicht, so weit würde ich nicht gehen. Ich finde es allerdings eine interessante Entwicklung. Also ich glaube, wir müssen weg davon kommen, dass die Plattforminhaber so massive Wegezölle verlangen. Das ist jetzt sicherlich ein guter Schritt in die richtige Richtung.
Das ist ja interessant. Ich bin jetzt gerade in der App und das ist ja, also die haben jetzt so einen, die haben einen neuen Assistenten, der nennt sich Kiyu.
Also so wie du, bloß ohne R.
Ja, genau. Also K-I-U schreibt man den. Mhm. Und dann kann man dem irgendwie Hallo sagen. Und dann sagt er Servus.
K-I-U wie künstliche Intelligenz.
Ja. Mhm. Und dann kann ich ganz oft Hallo sagen und dann sagt er Servus. Schön. Oder kann ich auch so sagen, was wie Limit ändern und dann sagt er mir halt, wie ich mein Limit ändern kann.
Ja, schön.
Und sonst, was ich gerade gesehen habe, ist, das ist geil. Also das ist ein cooles Feature einfach. Und zwar fasst der dir deine Umsätze in den 30 Tagen, in den letzten 30 Tagen zusammen. Wie das jetzt im letzten Monat war. Der kann auch anzeigen, erwartete Buchungen. Das heißt, er guckt sich deine vorherigen Buchungen an und erwartet, also gibt dir quasi aus, welche Buchungen reoccurring sind und spuckt dir die dann aus, an welchem Datum denn noch was abgebucht wird.
Ja, das ist nice, weil das kann man ja ziemlich gut anhand von den Vergangenheitsdaten auch herausfinden.
Ja, das finde ich ganz cool eigentlich.
Ja, nicht schlecht. Wie ist ja so generell das User Experience Design, User Interface Design?
Ja, weiß ich nicht. Also sehr, sehr simpel. Du hast wirklich nur die nötigsten Elemente. Es ist nicht cluttert oder so. Aber ich wüsste jetzt auch teilweise, ja, es ist sehr einfach. Du hast halt ein Menü, wo du quasi alles drin hast, irgendwie Daueraufträge, Vorlagen, terminierte Überweisungen, Postfach, etc. Und in der Startseite hast du halt nur das Postfach neue Überweisungen halt und halt diesen Assistent und deine Kontoauszüge natürlich, also dein jetziger Kontostand in deinen einzelnen Konten, die du hast. Finde ich ganz gut. Ich muss sagen, es lädt ein bisschen. Also der braucht immer ein bisschen, um es zu laden. Das ist nicht sehr responsive. Aber ja, finde ich interessant. Das werde ich auf jeden Fall mal ach krass, ich kann sogar Konten ausblenden.
Die im Minus sind, dann muss man die nicht mehr anschauen.
Genau. Einfach damit ich sagen kann, nee, die will ich nicht. Aha. Das ist ja geil, weil zum Beispiel, ich will jetzt nicht mein Sparkonto hier sehen. Das finde ich in Ordnung, weil, keine Ahnung, das interessiert mich halt gerade nicht. Finde ich ganz gut eigentlich. Ich werde auf jeden Fall nochmal Erfahrungsberichte erstatten, wenn ich da ein bisschen mit gearbeitet habe und vielleicht mal auch eine Überweisung getätigt habe.
Ja, cool, okay.
Ich frage mich, mit welchem Framework das gemacht ist, ob das native ist, weil das sieht nicht native Swing-mäßig aus, weißt du?
Ja, also du meinst native iOS.
Ja, genau.
Ja, kann ich vielleicht tatsächlich mal fragen.
Das wäre interessant.
Ja, also ich glaube, ja, also wenn man auf verschiedenen Plattformen laufen muss, da entscheidet man sich sicher für ein Meta-Framework.
Ja, jetzt ist die Frage, was benutzen die? Ob die hier React Native benutzen?
Flutter gibt es noch und dieses von Microsoft, wie heißt es
Ja,
denn?
genau. Xamarin heißt es.
Xamarin, genau. Unsere Praktis haben übrigens jetzt die App, die sie bauen, in Xamarin gemacht.
Ja, haben sich jetzt doch dafür
Ja,
entschieden.
sie
Ich
haben sich
habe
doch
extra
dafür
gesagt, sie
entschieden.
sollen nicht Xamarin
Ich habe es
benutzen,
ihnen
weil das der
eigentlich auch
letzte Rotz ist.
gesagt und ich war dann doch irgendwie so 20 Minuten mal bei ihnen und habe dann gesehen, wie sie dagegen kämpfen, genau mit der Integration von einer in Xcode geschriebenen UI, dann in den Xamarin Code. Es funktioniert eher schlecht als recht. Ja, bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt.
Ich habe auch noch nie eine etablierte App gesehen, die Xamarin benutzt
Ich
hat
auch nicht.
für,
Also, ich habe auch
also.
jetzt noch keine Blogartikel gelesen von irgendwelchen Menschen, die sagen, hey, das hier ist jetzt unsere Erfolgsstory mit Xamarin. Weiß ich nicht.
Und im Gegensatz dazu, Flutter hat schon welche. Also zum Beispiel die Google Ads App von Google ist in Flutter gemacht. Die Philips Hue App für die Light-Geschichte ist in Flutter tatsächlich entwickelt. Und ich muss sagen, vor allem diese Philips Hue App ist mega. Also die funktioniert super. Und auch das Design und so. Und bisher, was ich gesehen habe, die Apps, die Flutter auch ausstellt, die mit Flutter gemacht sind, sehen super aus, alle. Und funktionieren auch relativ gut. Deswegen, keine Ahnung, Xamarin ist für mich immer so ein, ja, wir können das, aber halt irgendwie nicht gut.
Ja, also ich schaue, es ist ja letzten Endes nur eine Praktikanten-App, also hoffentlich kommt es uns nicht
Ja,
zu.
genau.
Da kann man schon ruhig mal testen und schauen, wie sich das denn so verhält und dann damit auch Erfahrungen sammeln. Dafür ist es vielleicht ganz gut.
Ja.
Auch ganz gut, die letzte News vor der großen Apple News. IKEA hat jetzt das Gaming-Zubehör lieferbar.
Mega.
Also da haben wir
Holst dir was
ja,
jetzt?
ich hab schon eins hier stehen, das hättest du schon gesehen, wenn du jetzt hier wärst. Ich habe
Ah,
mir
okay, krass.
nämlich die Ringleuchte mit Mobiltelefonhalter gekauft. Und ich muss echt sagen, für den Preis von 34,99 € ist es unglaublich geil. Also ich glaube, es
Okay.
kann locker mit der Lampe von Elgato mithalten und kostet halt irgendwie
Okay,
einen
krass.
Bruchteil davon. Sieht, also bis auf die Fernbedienung ist auch nichts irgendwie flimsig oder billig, unglaublich viel Gewicht im Sockel. Also das Zeug bleibt auch stehen und ich verstehe jetzt auch den Anwendungsfall. Also man kann dann halt unten in den Sockel der Ringleuchte noch den Handyhalter reinpacken, um zum Beispiel an FaceTime-Calls irgendwie teilzunehmen. Das habe ich diese Woche jetzt auch mehrmals gemacht mit meiner Band und es funktioniert super. Also war wirklich
Cool.
sehr sehr einfach und ist eine tolle Sache. Bist du gerade auf dem Link? Schau mal, da gibt es dieses Upsbell-Vitrine. Die schaut auch ziemlich geil aus.
Vitrine?
Wenn du auf den Link klickst, dann ist
Ja,
die.
genau, ich bin da gerade drauf. Ah, da. Ah, okay. Ja, die sieht auch ganz
Das
schick
könnte ich mir
aus.
auch ganz gut vorstellen, weil gemeinsam mit diesem Lochplattenzubehör, also man kann dann praktisch an die Lochplatte auch das Zeug an die Wand hängen, könnte ich mir echt vorstellen, dass das so für die besseren Mikrofone und für den ganzen Kram, der eben so rumliegt, eine gute Sache sein kann.
Ja.
Also das ist schon ein sehr technophiles Produktsortiment. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen und auf eine optisch ansehnliche Art in elegantem Schwarz-Weiß technische Dinge zu verstauen und
Ja, aber für dich ist doch mega interessant der Zubehörhalter. Diese Hand.
die Hand. Nee.
Ja.
Du
Ne?
meinst für was denn, um da mein.
Ja, um dein Headset da rein, deine Kopfhörer da dran zu
Die
packen.
hängen doch schon am Tisch. Also da
Ja,
weiß
aber
ich
ich finde
jetzt
es viel
nicht.
stylischer, wenn du so diese Hand da auf dem Tisch hättest.
Nee, das taugt mir nicht so. Die
Ja, check das mal
Vitrine oder
aus, wenn
die
ich da
Lochplatte
was.
finde ich auf jeden Fall spannend. Vielleicht shoppe ich mir die
Ja.
mal. Ah, ich habe ja rechts hier noch eine Wand frei. Da kann man ruhig noch ein bisschen was hin tun.
Ja, genau. Guckt euch das an, wenn euch das interessiert. Ah, Becher mit Deckel und Trinkhalm. Mega.
super, dann kann man da sein, was kann man dann machen? Sein Energy Drink.
Monster Energy Drink da reinkippen und dann aus dem Becher trinken. Hä, aber ist diese Halterung da auch dabei?
Wie meinst du das, diese Halterung?
Wenn du mal auf diesen Becher hoverst.
Ja, die ist dabei.
Ah, ja, das ist dann wiederum cool.
Also.
Weil so eine Halterung, dass man das nicht so umwirft vielleicht, so an der Seite von seinem Setup, das ist auch nicht so, weißt du, das kann dann nicht umfallen.
Also bisher hatte ich jetzt nicht ein Problem, dass mir irgendwas umfällt, ich weiß ja nicht.
Das haben ganz viele. Mega. Du hast, was hast du auf deinem Tisch? Höchstens mal einen so eine kleine Espresso-Tasse. Natürlich fällt dir die nicht um.
Und ein Wasserglas. Aber,
ja, okay. Aber ich sehe das häufig bei irgendwie Twitch-Fails, dass dann irgendjemand ein Glas umkippt.
Ja, ich glaube, beim Game bewegt man sich ja auch ein bisschen mehr. Ja, bin halt richtig. Eher nur am sachte tippen und eventuell mal die Maus benutzen. Schaut es auch auf jeden Fall, also wir machen jetzt keine Werbung für IKEA, das ist vielleicht ein bisschen vermessen, aber ich fand es ein recht interessantes Portfolio.
Ja.
Ja, dann
kommen wir zum nächsten interessanten Portfolio.
Zum nächsten interessanten Portfolio, auch gleichzeitig unser Thema der Woche, denn wir müssen reden über die neuen Macs. Also wir haben es ja oft herausgefordert, oftmals beschworen und ausgerechnet jetzt, wo wir nicht in der Lage waren, direkt nach der Keynote einen Podcast zu machen, kamen sie dann doch raus. Ja, genau. Raus.
Das fand ich auch geil. Weißt du, wir waren bei der letzten Keynote direkt am Start.
Absoluter Quatsch, nur Mist am...
Die komplett kacke war, ja. Und jetzt kam das Geile raus und wir waren nicht da.
Na, genau, toll. Ich war währenddessen in Mannheim lateinamerikanisches Essen essen. Das war auch sehr lecker. Fangen wir mal mit den ein bisschen unwichtigeren Dingen an. Es gibt neue HomePods in neuen Farben. Nein, es gibt eigentlich die alten HomePods in neuen Farben.
Genau.
Super.
Mega.
Nächstes Thema.
Es gibt neue AirPods.
Es gibt neue AirPods. Was machen die denn? Das sind jetzt letzten Endes
die AirPods Pro ohne dieses Silikon-Ding, was in dein Ohr reingeht.
Genau, die normalen AirPods sind jetzt die AirPods Pro. Ja, wie du schon gesagt hast, ohne diese passgenauen oder diese Silikon-Upsis. Wie geil das jetzt ins Produktportfolio passt, muss mir auch nochmal jemand erklären. Ich habe es nicht ganz verstanden.
Ja, ich habe es auch nicht verstanden tatsächlich.
Aber kann man jetzt kaufen. Und es gibt einen neuen Subscription-Plan für Apple Music. Nämlich wie bei Amazon Music auch.
Der Voice-Plan. Mhm. Und zwar ist der dafür gedacht, dass man Apple Music dann nur mit Siri benutzt. Weil sie haben nämlich auch ein neues Feature für Siri vorgestellt, in dem sie gesagt haben, okay, Siri, spiel mal bitte irgendwas von Lateinamerika oder so. Oder spiel mal spanische Musik. Spiel mal was von, was weiß ich, eine Motivational Playlist. Oder
Standard-Anwendungsfall, ja, genau. Dina Music. Und das ist tatsächlich auch ein Anwendungsfall, den ich so oft habe und der immer schief geht mit Amazon Echo. Ich weiß auch nicht, wieso.
Den wir so oft haben.
Ja, tatsächlich. Ja. Du bist da auch meistens dabei.
Ja. Weil wir bestellen uns dann irgendwie halt eine Pizza oder Nudeln oder so und dann wollen wir halt italienische Dinnermusik, weißt du, so um die Mood ein bisschen zu setten, weil das ist einfach cooler, wenn man das dann so, weißt du, so als wenn du im italienischen Restaurant wärst in Italien, boah, mega.
Genau, dann merkt man gar nicht, dass es 2,50 Euro Nudeln vom indischen Italiener Lieferdienst waren.
Und dann wollen wir halt italienische Dinnermusik. Wenn wir das aber der Alexa sagen mit Spotify, dann spielt die uns irgendwie erstmal die letzte Drecks-Playlist. Wo du denkst, what the fuck, Alter, was ist das? Oder er kann das gar nicht erkennen. So. Und das ist halt schon ziemlich schlecht.
Und das soll jetzt
das
mit...
Das so ein Siri-Ding, geil.
Das war auch genau der Use Case, glaube ich. Also das haben sie auch gezeigt in der Keynote. Spiel jetzt mal Dinnermusik. Also so ein bisschen Mood-based, kuratierte Playlisten. Bin ich mal gespannt, wie gut es taugt. Man kann es ja mit seiner, ich habe ja ein Apple Music-Abo hier irgendwo rumliegen, teste ich mal aus. Finde ich auch spannend, dass man jetzt dann für 3 Euro einfach dann diesen Voice-Plan kriegt. Und ich glaube, das ist auch notwendig. Weil wenn man sich so einen HomePod kauft, der Standardanwendungsfall ist halt schon, dass man Musik hört.
Ja, richtig.
Und da dann überhaupt keinen Content zu haben, schwierig, glaube ich.
Ich bin echt am Überlegen, ob ich mir nicht demnächst einen HomePod hole.
Ja, zum Testen wirklich. Sicherlich mal ganz nice.
Nee, nicht zum Testen. Einfach, weil meine Alexa wirklich komplett kaputt ist. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich habe nichts geändert, aber auf einmal spinnen ungefähr alle Alexas von mir rum. Die erkennen meine Stimme nicht mehr, die bleiben hängen, die machen die Befehle nicht mehr. Wenn ich Musik hören will mit Sync, dann verlieren die einfach zwischendrin die Verbindung. Keine Ahnung warum, es geht einfach nicht mehr. Dann will ich den Output ändern von den Alexas zu meinem Fernseher. Geht nicht, der spielt für immer weiter auf meinen Alexas. Muss ich alle ausstecken, damit es wieder geht. What the fuck, Alter? Also, ich bin mittlerweile richtig, richtig unzufrieden mit meinen Alexas. Und ich meine, ich habe hier einen vierte Generation und in der anderen dritte Generation. Das kann doch nicht sein, dass es das jetzt nicht mehr geht.
Ja, ich kann mich dem anschließen. Also, es ist bei mir auch immer ziemlich random, welcher von den Echos jetzt anfängt, mit mir zu reden. Dann verlieren die auch manchmal ihre Voreinstellungen, also wissen dann nicht mehr, welchen Newsfeed sie abspielen wollen. Oder sollen, also ja, alles ein bisschen buggy.
Da merkt man halt wieder, weißt du, du zahlst halt auch, du kriegst halt das, was für was du zahlst, ne? Also das Ding ist halt einfach nicht so ausgereift, wie wahrscheinlich ein HomePod ist.
Ja, hoffe ich mal, weil, also machen wir uns nichts vor, für ein paar 30 Euro so ein Smart Device, da kann halt auch nichts Gescheites drin sein an Komponenten und es ist dann letzten Endes auch kein Budget da, dahinter eine coole Softwareentwicklung zu packen.
Naja.
Ja, spannendes Thema. Wenn du einen hast, mich würde es mal interessieren, ich habe noch nie mit einem gesprochen.
Ja.
Fände ich ganz spannend. Aber der eigentliche Punkt ist ja, dass es neue MacBook Pros gibt und gut, was hat sich geändert? Also bisher...
So einiges.
Genau, bisher war es ja so, dass in die alte Bauform der MacBooks der M1 reingebaut wurde und auch nur auf einem Level, wo man bis zu 16 Gigabyte RAM damit arbeiten konnte. Und jetzt ist das Portfolio praktisch aufgefüllt worden mit nach wie vor dem M1, allerdings in zwei neuen Ausführungsarten. Nämlich Pro und Max.
Genau, für den Prozessor. Vielleicht sollten wir noch dazu sagen, MacBook Pro 14 und 16 Inch.
Genau, also 13 Inch gibt es nicht mehr, sondern es ist jetzt 14 Inch und die Bauform hat sich auch komplett geändert. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr den Aluminiumblock mit vier USB-C-Anschlüssen, sondern ja, so ein leicht iPad-iges, es sieht ein bisschen aus wie die Bauform, die davor war, also auch wieder mit einem sehr gut abgegrenzten, auch designtechnisch komplett separaten Bildschirm.
Und ich finde, das sieht sehr altbackend ein bisschen aus.
Ja, ein bisschen Vintage, ein bisschen Retro vielleicht.
Ja, so ein bisschen Vintage. Aber das passt auch zu den Sachen, die sie am MacBook geändert haben, würde ich behaupten.
Ja, tatsächlich, weil sie haben noch einige Dinge, die man in der Vergangenheit wertgeschätzt hat, wieder reingenommen.
Ja, es ist unglaublich. Apple bemerkt, wie scheiße ihre Entscheidungen doch manchmal sind. Und verkauft dann neue Innovationen, indem sie einfach alte Sachen wieder reinbringen, die sie vorher entfernt hatten. Wie zum Beispiel ein Full-Sized HDMI-Port.
Yay.
Oder einen SD-Card-Reader.
Yay.
Also, es ist unglaublich. Und MagSafe.
MagSafe ist wieder da. Ich kann jetzt wieder über mein Kabel stolpern, ohne dass ich 3000 Euro auf den Boden zerschellen lasse.
Ja,
das
richtig.
Ist jetzt auch eine sehr spannende Geschichte. Und ich glaube, es ist ein bisschen höher geworden auch. Also wenn ich den jetzt mit meinem 2017er Modell vergleiche, ist, glaube ich, ein paar Millimeter höher. Aber darauf kommt es nicht an, sondern auf das Innenleben. Und was haben sie da gemacht? Sie haben das gemacht, was man mit ARM-Prozessoren unglaublich gut machen kann, nämlich neue Kerne daneben kleben. Und das kann man jetzt tatsächlich auch ziemlich ausreizen, sowohl die Kerne, die rechnen, als auch die Kerne, die Grafik machen. Also wenn man jetzt einen Pro bestellen würde, dann kannst du tatsächlich die Prozessoren bis zu 10 Core CPU und 32 Core GPU ausstatten.
Ja.
Das ist schon eine Ansage.
Ja, im Vergleich zu einem Ryzen ist das natürlich nichts. Ne?
Aber wir sind mobil. Denk dran, wir sind mobil.
Ja, das stimmt.
Also das ist nicht eine, ja, also die Benchmarks haben wir auch verlinkt. Bei Geekbench sind wir so im 12.000 irgendwas Bereich. Die Top Desktop-Prozessoren sind 15, 16, sowas um den Dreh. Also die sind schon nochmal eine Größenordnung schneller, zumindest jetzt bei den Dingen, die Geekbench testet. Es ist allerdings mit weitem, weitem Abstand der schnellste mobile Prozessor.
Ja, das auf jeden Fall.
Also ich glaube, man muss da auch ein bisschen man darf nicht vergessen, dass es sich da um ein mobiles Gerät handelt.
Ja, und ich muss sagen, das ist schon relativ fett. Also was sie so gezeigt haben, natürlich wieder 16 Trillionen Transistoren.
Meiste Transistoren von immer. Und in der Keynote selbst auch ganz viele Diagramme tatsächlich, die den Energieverbrauch auf die Performance mappen. Also so zweidimensionale Diagramme. Und ich habe echt ein bisschen gebraucht, muss ich sagen, obwohl ich sehr viele Diagramme meistens lese und mich da auch, glaube ich, ein bisschen auskenne. Aber ich habe ein bisschen gebraucht, um die zu verstehen. War dann allerdings doch recht interessant zu sehen, dass es eben nicht nur um die Power an sich geht, sondern eben auch um den Energieverbrauch, und der ist gemessen an der Konkurrenz einfach unübertroffen. Also unübertroffen gering.
Ja, genau. Was ich auch noch sagen möchte, ist, dass sie natürlich wieder keine konkreten Werte haben. Ich finde das immer geil bei Apple. Es gibt immer Diagramme, und Diagramme sind normalerweise ja relativ akkurat. Also man hat eine Skala, mit der man arbeitet, und Werte, die man dann einträgt.
Und vor allem und auch Bezeichnungen, so. welche Prozessoren man denn da abträgt und nicht irgendwie in its class.
Weißt du, die können halt immer alles behaupten, und es kann halt keiner fact-checken, weil diese Diagramme halt komplett teilweise nichts aussagend sind. Du sagst halt irgendwie, ja, also wir haben das mit einem anderen Laptop verglichen, welcher das genau ist, haben wir verloren, weiß ich nicht mehr. So,
ja, und vor allem die gerade mobile Rechner, die sind ja, geht's da jetzt um Lastspitzen, geht's da um Spitzenleistung, geht's da um Durchschnittsleistung? Also ich glaube, da müsste man schon eine ganze DIN A4-Seite an Erklärung hinten dran packen. Gut, dass das jetzt da nicht reinpasst in die Keynote, ist okay, aber ein bisschen mehr Informationen wäre sicherlich ganz
interessant, so würde ich behaupten. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Da nehme ich immer die Diagramme mit so einer Grain of Salt, weil ich nicht weiß, was ist das jetzt? Also das kann halt einfach alles sein. Ich kann auch irgendein Diagramm aufsetzen, wo dann irgendwie meine Performance im Vergleich zu der Norm in meiner Gewichtsklasse, keine Ahnung, und dann habe ich irgendwie eine Sample-Probe genommen.
Genau, oder dein Code-Throughput gemessen am Durchschnitt der Excentra, und da hast halt in den Durchschnitt auch die Leute, die keinen Code schreiben, mit reingenommen. Also das sind immer so das sind immer so die Fußnoten, die dann halt bei sowas fehlen, und das nervt mich auch. Und da ist Apple besonders gut, muss man wirklich sagen. Also in der Vereinfachung so lange vereinfachen, bis es überhaupt keine Referenz mehr ist und die Aussage zumindest jetzt auf einer faktischen Ebene eine Null-Aussage ist. Und aber die Presse, die fällt da natürlich schön reinfallen, ist vielleicht
genau, das Falsche. Genau, weil dann kann man nämlich sagen, 20 Mal schneller.
Als geil. Irgendwas, genau.
Als zuvor. So, und dann hat man seine Headline auf jeden Fall. Wo wir noch drauf eingehen sollten, also im 14-Inch-Model kann man den M1 Max auch verbauen. Ne? Es
gibt
Pro und Max. Und es gibt neue Displays auch. Also es gibt dieses Retina XDR krasse Displays.
Das hat einen Notch. Warum hat dieses Scheißding einen Notch?
Ja, genau. Und es hat einen Notch. Und ich muss sagen, das finde ich richtig, richtig hässlich. Also ich habe mich mittlerweile am iPhone echt dran gewöhnt. Aber Alter, sieht das scheiße aus im MacBook. Oh mein Gott.
Ich verstehe es auch nicht. Also Was ist denn da der Anwendungsfall? Also vor allem die Screenshots bzw. die Studio-Shots, die sie von dem MacBook zeigen, da haben sie auch immer die Menüleiste eben nicht oben drin, sondern die haben die dann so, dass sie den Notch, dass sie unterhalb vom Notch anfängt und wegen diesen 2-3 Millimetern da dieses hässliche Loch ins Display zu packen.
Ja, also da hätte ich lieber weniger Screen Estate, als dass ich so eine hässliche Notch da drin habe. Also weiß ich nicht, wer das approved hat bei Apple, aber ja, können sie wahrscheinlich auch als Innovation verkaufen.
Ja genau, jetzt ist der MacBook oder der erste Rechner mit Löchern im Display.
Was ich ganz gut finde, ist die Adaptive Refresh Rate, die ja, es ja neuerdings im iPhone gibt und die bringen sie jetzt auch zum MacBook Pro. Das heißt, man kann bis zu 120 Hertz im Display haben und es passt sich an, je nachdem, was man halt macht. Also wenn man gerade scrollt, dann erhöht er die Refresh-Rate und wenn man gerade nichts macht, dann packt er die Refresh-Rate auf ein Hertz. Oder man sagt, ich will die fest haben, das nervt mich, wenn die rumswitcht, dann kann man auch sagen, ich stelle die dauerhaft auf 60 Hertz ein.
Ja, und ich bin da tatsächlich gespannt, weil ich werde mir natürlich einen kaufen. Und jetzt wollen wir mal mein MacBook zusammenstellen.
Was jetzt? Okay. Ja.
Ich hab's mir schon zusammengeklickt.
Okay. Was hast du denn drin? 14, 16 Inch?
14 Inch. Warum 40? Okay. 14 Inch?
Weil du das Geld nicht ausgeben willst.
Und nee, tatsächlich, weil gerade so auf der Bühne und so ist der Formfaktor, dann spielt schon nochmal eine Rolle. Weißt du, fliegen, ja, den Rucksack packen und so. Und ja, fand ich jetzt, also da finde ich 14 Inch tatsächlich angenehmer. Ich habe mich entschieden für die kleinste CPU-Ausstattung, also 8-Core CPU und 14-Core GPU und 16-Core Neural Engine.
Also mit einem M1 Pro.
Ja, mit einem M1 Pro.
Okay. Aha. Warum?
Weil. Also
nicht mal das Beste, das Größte, das Geilste.
Ich glaube, das genügt mir. Also mehr Grafik brauche ich auf keinen Fall.
Das sehen wir dann, wenn Cubase wieder abstürzt.
Mehr Grafik, ich bin kein Videocutter. Also selbst wenn ich dann irgendwann mal Stage Visuals oder sowas mache, die sind alles andere als 4K und alles andere als irgendwie lang oder so. Und ich weiß wirklich nicht, ob ich jetzt diese 2 Cores noch brauche.
Ja, also die GPU, das kann ich verstehen. Aber CPU, ja, das kann schon viel ausmachen. Ich weiß halt nicht, wie gut die ganzen Programme, die du benutzt, halt dann auf den M1 abgestimmt sind. Das muss man ja natürlich
halt,
auch
gerade halt noch gar nicht. Also das ist auch letzten Endes ein bisschen ein Invest in die Zukunft. Und Arbeitsspeicher natürlich 32 GB.
Ja, okay. Was man zum Arbeitsspeicher natürlich auch noch sagen muss, das ist nicht typischer Arbeitsspeicher.
Nee,
das ist dieses
genau.
Unified Memory.
Ja, richtig.
Die sind nämlich in der CPU verbaut. Das heißt, es gibt direkte Lanes zu dem RAM, was natürlich die Performance davon auch nochmal deutlich erhöht. Wie das genau aussieht und wie das compared zu normalem RAM, DDR4 ja derzeit, das weiß man natürlich nicht.
Ja,
da haben sie aber auch nichts dazu gesagt.
Da haben sie nichts dazu gesagt. Man kann es vielleicht ein bisschen ableiten von diesen Geekbench-Benchmarks, die schon rausgefallen sind. Wirklich schlau geworden sind wir jetzt da aber auch nicht. Also wir haben uns gerade vorhin da ein bisschen umgeschaut. Das ist alles ein bisschen arg deep und technisch.
Ja, ich habe da auch irgendwie, zeigt Geekbench auch nicht die M1 richtig an in deren Charts. Vielleicht, weil die ARM nicht wirklich auch selbst mit dem Scoring nicht wirklich vergleichen kann mit einer x86-Architektur.
Ja, also ich bin mir da auch nicht ganz sicher, warum wir die da nicht gefunden haben. Also wir haben auch nach unten gescrollt, bis wir dann in dem Bereich waren, in dem wir jetzt erwartet hätten, 12.000 irgendwas, aber nicht gefunden. Also das ist entweder noch Work in Progress oder einfach.
Und der erste M1 steht da auch nicht drin.
Ja, genau. Also irgendwas ist da komisch. Aber kommen wir zurück zu 2 Terabyte SSD-Speicher, möchte ich natürlich haben.
Ja, ja.
Und dann schätzt mal, wo ich lande preislich.
Puh, das 14-Inch startet bei $2,000. Du hast die kleinste Ausstattung, 2 Terabyte, 2.800 vielleicht?
3400.
Boah, krank. Das ist schon heftig. Einfach nur wegen dem Storage.
Ja, genau. Also Storage und also der RAM.
So lächerlich.
Der 16 GB
RAM. Ja, okay, der RAM.
Kosten 460 Euro mehr. Und 2 Terabyte Speicher kosten 690 Euro mehr.
Aber das verstehe ich nicht. Also sorry. Wie, das würde mich auch interessieren. Wie krass ist denn der Storage dann besser als eine normale NVMe-SSD?
Ja, gar nicht.
Ich zahle für 1 Terabyte von einer Samsung Evo 980, 1 Terabyte, irgendwie 150 Euro.
Ja, what the fuck? Die kannst du halt in dein MacBook nicht reinlöten, weil alles on a chip und so. Und ja, kostet halt 690 ja, schon, Euro mehr, wenn man...
Das finde ich krass.
Ja, und ich möchte natürlich auch den schnellen Throughput von dieser Festplatte nutzen für meine Samples. Und deswegen wäre jetzt eigentlich mein Ziel, dass ich 80% der Samples, die ich verwende, auch auf der internen Platte habe.
Ja, das wäre nice, ja.
3.400 Euro.
Krank, absolut krank, muss ich sagen. Naja, mal gucken, ob es worth it ist, ne?
Ja, Lieferzeit 29. bis 6. Dezember, wenn ich heute oder morgen bestelle. Ich denke, dass ich es morgen mal mache. Und dann schauen wir mal. Also, ja, was an...
Schönes Weihnachtsgeschenk.
Ja, genau. Mein Standardanwendungsfall ist ja tatsächlich Musik produzieren. Cubase ist nur mit Rosetta am Laufen. Also das wird alles noch ein bisschen ein Abenteuer. Aber ich lasse mich da mal drauf ein, weil irgendwann muss man
es ja machst drauf. Vielleicht machst du auch den Umstieg auf Logic.
Nee, ich glaube nicht.
Aber das, was die da am Anfang der Keynote gemacht haben, das war ja ein Logic, oder?
Das war ein Logic, ja.
Und das sah eigentlich ganz geil aus. Ich muss sagen, wie die auch so Automationen und so gemacht haben. Das sah ganz cool aus in Logic eigentlich. Das finde ich nicht so clunky wie in... es sah nicht so clunky wie in Cubase aus, auf jeden Fall. Also so manchmal, wenn ich da so Automationen in Cubase machen will, da hacke ich mir lieber einen halben Arm ab.
Ja.
Gefühlt.
Ja, naja. Es gibt halt einen Hauptgrund. Logic kann kein VST.
Ah, stimmt. Das war das. Also ja gut, dann ist Logic raus.
Ja genau, also die meisten Plugins, die ich habe, die gibt es auch als AU, also als Audio Unit. Aber ich glaube schon, dass ich noch einige liebgewonnene Plugins habe, die es als VST nicht gibt. Und ja, irgendwie
sowas wie Garbage Fire oder so. Dumpster Fire.
Ja, ist genau so Kram. Also so die Indie-Dinger. Und ja, da möchte ich schon. Außerdem, mein Cubase ist so gecustomized und ich habe 20 Jahre damit gearbeitet. Ich glaube, da komme ich nicht mehr von los.
Ja, und du weißt trotzdem manchmal die Shortcuts nicht.
Ja.
Gut, kommen wir zum Code der Woche.
Das ist dieses Mal tatsächlich der gute alte Chrome, die Chrome Developer-Konsole.
Wow. Da lerne ich jetzt gerade hier auch was.
Genau, und was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, die hat sich einfach in der letzten Zeit unglaublich weiterentwickelt. Und deswegen wollte ich die mal wieder als Code der Woche picken. Denn es gibt viele, viele, viele neue Features, die sehr, sehr spannend sind. Unter anderem der CSS-Overview, den ich extrem spannend finde. Also der zeigt einem inklusive Farben, inklusive Vorschauen von Fonts an, ja, wie jetzt gerade mein CSS aufgebaut ist, also welches Color Scheme ich habe, welche Text Colors ich habe, das finde ich relativ spannend.
Ah, also ich muss sagen, jeder Punkt in diesem Medienartikel ist tatsächlich sehr interessant,
genau, den
ich nicht kannte.
Ja, genau.
Also das ist heftig, also sowas wie, der kann direkt CSP-Violations anzeigen und da den Code quasi stoppen. Der kann Font-Editor, direkte Fonts auswählen, irgendwie mit so einem extra Menü. Dual-Screen-Mode, kannte ich auch nicht. Full-Accessibility-Tree-View, auch cool.
Genau, dass man mal schauen kann, wie so Screenreader verblindet deine Webseite anschauen würden. Also da sind schon einige Dinge die mir jetzt unbekannt waren.
Ja,
und,
tatsächlich.
Ja, schau da einfach mal rein, ist ein Medium-Artikel. Lernt mal noch ein bisschen was, was man an Nutzen aus der Chrome Developer Extension ziehen kann.
Genau.
Dann haben wir noch einen No-Code der Woche.
Unobscured.
Was ist das denn? Ein Podcast. Ein Podcast.
Ach,
weißt du, wer Rasputin ist?
Ja, das war doch mal so ein Russian Leader, oder nicht?
Ja, das war so ein russischer Wanderprediger, Geistheiler steht in der Wikipedia. Also so ein russischer Mystiker. Und er hatte großen Einfluss unter der letzten Zarenfamilie. Und da gibt es einen dokumentarischen Podcast über den ich ultra gut finde. Und der heißt Unobscured. Also Unobscured ist ein Podcast, welcher in Staffeln erscheint. Und eine Staffel hat dann immer ein großes Thema, ein spannendes Thema aus der Geschichte, also aus der Menschheitsgeschichte. Mhm. Und die vierte Staffel geht jetzt um den Spiritualisten Grigori Rasputin. Und bisher super gut. Also das mal gescheit aufgerollt zu sehen, auch alles im Kontext von, also wir wissen ja alle, wie die Geschichte ausgeht. Die Zarenfamilie wird getötet von innerhalb der russischen Revolution. Und den Weg dorthin mal aus der Sicht von so einem mystischen Quasi-Prediger zu sehen, ist sehr spannend. Auch die ersten drei Episoden sind sehr gut. Die erste Episode handelt von den Salem Witch Trials, also von den Hexenprozessen in Salem. Die zweite geht um das Spiritualist Movement und die dritte Jack the Ripper. Also,
Jack the Ripper, da habe ich mir letztens eine YouTube-Documentary drüber angeguckt. Sehr, sehr interessant.
Ja, auch genau, auch eine interessante Sache. Also es sind immer so, ja, so leicht mystische, auch viel kriminalistische Episoden aus der Geschichte, die dann von dem Historiker Aaron Mankey, der den Podcast führt, dann aufgearbeitet und auch sehr gut erzählt werden. Also definitiv eine Empfehlung wert. Hört mal rein, wenn euch so eine Mischung aus True Crime und History interessiert. Spannender Podcast.
Gut, dann war's das.
Dann bleibt uns nur zu sagen, tschüss Lukas, man kann bei uns arbeiten, Infos in den Shownotes und bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao Markus.
Gar nicht gemeinsam was essen.
Ja, tatsächlich.
Und keiner von uns
können beide gleichzeitig was bestellen.
Wir erreichen aber beide nicht den Mindestumsatz.
Das stimmt.
Ja, Mist.
Du kannst was bestellen und mir das vorbeibringen, genau.
Ja, sehr nett von dir.
Dankeschön.
Nicht.